リオキャス。The German Needles Radio. The German Needles
Radio. Hallo.
Genau. Tag auch.
Tag.
Wer bist du denn?
Mein Name ist Sascha Pallenberg.
Schön.
Und, ich blogge.
Das ist schön, so fangen wir immer an. Also ja, Sascha Pallenberg, seines Zeichens bekannt als so der Initiator, ich will nicht sagen Erfinder, aber der Initiator des Netbook-Blogs, Netbook-News und so weiter und so fort, mittlerweile ja schon fast ausgewandert, aber immer noch deutschsprachig, das freut uns natürlich immer. Und wahrscheinlich auch, wie wir eben gerade festgestellt haben, als du noch nicht am Stand warst, wahrscheinlich der Einzige, der heute wenigstens halbwegs Zeit hatte, an oder über die ICEWE zu gehen. Oder um es anders auszudrücken, der wahrscheinlich sogar mehr Ahnung hat, was gerade so auf dem Netbook-Markt los ist und dann einfach uns darüber erzählen kann.
Mhm. Cebit ist, glaube ich, generell, so wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, nicht mehr der große oder die große Endkundenmesse, wo du vor allen Dingen viele Neuigkeiten siehst. Es entwickelt sich, ihr seid ja auch hier eher in so einem Bereich von mittelständischer Software untergebracht, hier in der Halle 2. Ich glaube, die großen Neuigkeiten kommen meist auf so Messen wie Mobile World Congress, der gerade vorbei ist, in Barcelona vor 2 Wochen, oder auf der CES in Las Vegas, die war Anfang Januar gewesen. Und da haben wir eigentlich die meisten Neuigkeiten gesehen. Speziell bei Netbooks hat sich die Marktentwicklung ein bisschen verlangsamt. Im Moment sind halt Tablets der große Hype. Du musst also zusehen, dass du mindestens als Hersteller ein Tablet in deinem Portfolio hast, ansonsten bist du nicht mehr in. Und ähnlich gestaltet sich das auch hier auf der Cebit. Tablets, Tablets, Tablets und noch ein paar Tablets. Und von daher war eigentlich das, was wir bisher hier gesehen haben auf der Cebit, sehr, sehr, also zu erwarten. Keine großartigen Neuigkeiten. Aber wir sehen letztendlich, wohin sich die ganze Industrie bewegt. Und die mobile Revolution wurde schon, glaube ich, mal vor 5 Jahren ausgerufen. Mittlerweile ist sie ganz einfach da. Das heißt, Mobile Computing ist heutzutage für jeden erschwinglich geworden. Und Netbooks haben da sicherlich auch einen großen Anteil dran, ja.
Ist denn da gerade jetzt bei den Tablets dann auch neue Funktionen jetzt so dazugekommen? Gerade wenn ich jetzt mir das anschaue, wie du ja gesagt hast, von der Mobile World, CS World und so weiter und so fort, da knistert es ja noch so. Cebit ist ja mehr so die, ich will schon fast sagen, Consumer-Bereich, mittelständisch, aber was gibt's vielleicht jetzt noch so, vielleicht Highlights? Gibt's da irgendwas, was da ist, oder läuft das jetzt einfach so weiter?
Ich meine, wir haben natürlich gestern ein Highlight gehabt mit der Vorstellung des iPad 2. Medientechnisches Highlight. Für jemanden, der mehr auf Technik schaut und sich Hardware anschaut, war es nicht unbedingt ein Highlight, sondern eher was man erwarten konnte. Ansonsten glaube ich, dass diese gesamte Tablet-Industrie momentan noch an so einem Punkt ist, wo sie sich finden müssen und ausprobieren müssen, was man mit so einem Tablet überhaupt machen kann. Erstmal wird jedem Kunden gesagt, du musst unbedingt so ein Tablet haben, weil Apple hat das Tablet, das ist in allen Nachrichten drin und das ist was ganz Tolles. Ich glaube aber im Moment, dass viele einfach noch gar nicht wissen, was sie mit so einem Tablet genau tun sollen, was sie mit so einem Tablet können oder tun können. Und das ist das größte Problem für die Industrie und auch das größte Problem für Wettbewerber von Apple, sich da zu definieren und zu positionieren, weil ihnen ganz einfach diese Rieseninfrastruktur von Apple fehlt. Mit dem iTunes Store, mit den Hunderttausenden von Apps, mit vor allen Dingen Hunderttausenden Content-Kanälen, was gerade bei Tablets sehr, sehr wichtig ist, weil Tablets zum gewissen Punkt einfach Content-Consuming-Plattformen sind, wo ich mir Videos anschaue, wo ich vielleicht auch Spiele drauf spielen werde in Zukunft. Und das ist noch ein Problem für die Wettbewerber im Moment.
Gut, aber da gibt's ja, denke ich mal, auch gerade die Ansätze mit iTunes Store und auch gerade auf der Android-Basis gibt's ja auch genug Stores, wo sich das praktisch ja geradezu anbietet. Wie ist eigentlich so international gesehen, also teilweise wissen wir es ja, aber bei uns ist ja hier mehr so die Apple-Regie so angesagt. Aber in anderen Regionen ist noch ja Android ziemlich stark angesagt. Wie würdest du das jetzt in Zukunft sehen? Wie wird sich das entwickeln? Wird da weiter Apple so der Marktführer bleiben oder wird Android das irgendwann mal überholen?
Apple wird bis auf MP3-Player jeglichen Markt abgeben müssen. Sie haben den Smartphone-Markt schon abgeben müssen, was vorhersehbar ist oder war. Ich glaube, dass generell auch der deutsche Markt nicht so der groß Apple-freundliche Markt ist. Wenn du die Marktanteile anschaust, wie viele Leute hier ein iPhone haben und wie viele Leute ein Android-Phone haben oder wie viele Leute ein MacBook haben und einen normalen PC, dann ist im Vergleich zum nordamerikanischen Markt Apple unterrepräsentiert in Deutschland. Wenn wir uns den globalen Markt anschauen und das besonders uns in Asien angucken, dann du gehst in Taiwan oder in China auf eine Entwicklerkonferenz, da ist halt 90% Android angesagt. So ein iPhone 4 kostet unlocked in China etwa 1000 US-Dollar auf dem Schwarzmarkt. Wenn ich mir dafür ein 150 Dollar Android-Phone kaufen kann, was eine sehr offene Plattform ist, mit der ich eine ganze Menge mehr machen kann, in meinen Augen, dann überlegen die nicht zweimal. Apple ist nach wie vor in einer gewissen Art und Weise ein Statussymbol, so nice to have, deswegen haben sie auch nicht umsonst das dicke Logo hinten drauf, deswegen kannst du auch nicht umsonst Sleeves und Cases kaufen, wo dann auch noch das Logo ausgeschnitten ist, damit es auch bloß jeder sehen darf. Ich glaube, das ist für Google und für Android überhaupt nicht notwendig. Im letzten Quartal hat Android weltweit zum ersten Mal das meistverkaufte Smartphone-Mobil-OS gewesen. Zum Ende des Jahres, Apple hat momentan 90% an Marktanteilen auf dem Tablet-Markt. Der wird zum Ende des Jahres um etwa 50% zurückgehen, aufgrund der schieren Masse an Android-Tablets, aber auch Web-OS oder Tablet-OS, was von Unix entwickelt wurde was dann letztendlich RIM für BlackBerry gekauft hat. Was ich auch für ein ganz tolles Betriebssystem halte, was gerade in der Autoindustrie sehr verbreitet ist. Und das wird für Apple relativ schwer werden, Marktdominanz zu behalten. Man sieht das auch jetzt schon an der Ankündigung gestern, wo wir heute eine Diskussion schon darüber hatten, ob das nicht eher eine Panikreaktion war. Jetzt schnell noch so ein Apple iPad 2 auf den Markt zu schmeißen, was von den technischen Spezifikationen, sorry, keinen mehr vom Hocker reißt. Natürlich ist es dünner, wow. Aber was ist mit der nächsten Generation? Noch dünner wird es ein bisschen schwierig, solange sie keine CPUs auf irgendeine Folie drucken können. Ich glaube, dass Android sehr gut positioniert ist, dass es sehr, sehr viele gute Hersteller mit guten Systemen gibt, die zeitnah verfügbar sind. Und dass letztendlich genau dieser, wenn man das so nennen möchte, Betriebssystemkrieg für Apple schon verloren ist, bevor die erste Schlacht geschlagen wurde.
Genau. Dann haben wir ja schon angesprochen, wie du ja sagst, das sind Tablets, wir haben Android-Phones. Und wenn ich jetzt mal nochmal zurückblicke, wir hatten ja mal vor Jahren den Markt der Notebooks, die ja ganz stark im Kommen waren. Danach ist es zu den Netbooks übergelaufen, dann ist es zu den Tablets übergelaufen. Und jetzt sind wir eigentlich schon bei den Smartphones, wo ja auch das gleiche Betriebssystem ist. Wo geht da denn der Weg hin? Haben wir das dann irgendwann doch so, wie wir das schon mal in der 90er hatten, an der Armbanduhr mit TV und Fernsehen, haben wir dann da unser Android beziehungsweise unser Telefon und Computer und alles drinne? Oder wo meinst du, wird der Weg dahin gehen?
Das, was uns die Industrie mal vor 10 Jahren erzählen wollte, dass wir irgendwie so dieses All-in-One-Device bekommen, die eierlegende Wollmilchsau für ITler, das wird es niemals geben. Wir kriegen immer mehr Plattformen, wir nutzen immer mehr Geräte. Ein Tablet wird auch keinen Netbook-Markt oder keinen Notebook-Markt kannibalisieren. Das Tablet kaufen wir noch zusätzlich. Das heißt, wir werden unser Smartphone haben, wir haben unser Netbook, unser Notebook, vielleicht haben wir noch ein Desktop-PC und wir haben ein Tablet dabei. Es gibt momentan einen großen Trend zu diesen sogenannten Superphones, um als einfach mal wieder so einen tollen neuen Begriff zu haben. Die Marketingstrategen müssen sich ja auch immer alle paar Monate was ausdenken. Und Superphones beschreibt eine Klasse zwischen 4 bis 5 Inch, die ordentlich viel Performance haben. Das heißt, wir reden ja mittlerweile bei Smartphones von Dual-Core-Systemen. Wir haben Quad-Core-Systeme bis zum Ende des Jahres. Zum Ende des Jahres muss man sich vorstellen, dass wir, wenn wir uns die Gesamtperformance eines Smartphones anschauen, dass du die Möglichkeit hast, Smartphones zu kaufen, die eine ähnliche Performance wie eine PlayStation 3 haben werden oder eine Xbox 360. Die packst du dir dann in die Tasche und die verbrauchen mal ein Hundertstel von dem, was die beiden Dinger verbrauchen. Na, das ist schon eine wahnsinnige Entwicklung, die da stattfindet. Und dementsprechend werden sich vielleicht auch gewisse Anwendungsszenarien ändern dadurch. Es werden andere Apps dafür entwickelt werden. Augmented Reality ist auch wieder so ein tolles Buzzword, was jeder mittlerweile in den Mund nehmen möchte, wenn er irgendwie ein Produkt verkauft. Aber diese ganzen Sachen werden kommen. Ich glaube, dass Smartphones, zum Teil auch vor allen Dingen Android-Smartphones, wenn wir uns einfach anschauen, die Kooperation zwischen Google und Sony, die PlayStation-Titel auf die Android-Plattform bringen werden. Ich glaube, das war sehr wichtig für Android gewesen, weil das ist echt so ein riesengroßer Name. Und die werden jetzt exklusiv halt die PlayStation-Spiele für Android anbieten werden. Das Smartphone wird kurz oder lang halt auch Konsolen ersetzen. Du kannst heute schon mit so einem Dual-Core NVIDIA Tegra 2 Smartphone mit Android kannst du Spiele spielen, die hätte ich mir vor 5 Jahren nicht auf einer Konsole vorstellen können. Dann hast du einen HDMI-Ausgang, spielst den ganzen Spaß auch noch auf 1080p. Warum soll ich dann noch so eine Konsole durch die Gegend rumschlirren, wo ich dann so ein 120 Gramm schweres Smartphone aus der Tasche zaubern kann? Und dann wird der Erste dann irgendwie noch Gamepads entwickeln, die über Bluetooth damit kommunizieren können. Und schon hast du die Konsole zum Mitnehmen. Superphones werden einen riesen Anteil dieses Marktes einnehmen. Das ist also der nächste Schritt vom Smartphone. Und du siehst, die ganzen Hersteller stellen es gerade vor. Wir haben Samsung und LG sogar mit 3D-Kamera und mit 3D-Display, wo du gar keine 3D-Brille mehr für brauchst. Ob man das möchte, ist eine andere Frage. Also für mich wäre es nichts gewesen, weil da wird dann 2 Minuten schwindelig.
Ja, wenn sich da die Hardware aber so schnell weiterentwickelt und wenn du sagst, wir haben dann irgendwann so Quad-Core-Handys, Super-Handys einstecken, wo wird denn dann die Software hingehen? Okay, sie wird sich weiterentwickeln, aber gibt es dann auch neue Programme oder werden praktisch nur die Programme, die es ja eh schon irgendwo unter Linux, Windows, macOS gibt, dann einfach portiert oder macht man sich doch auch anders Gedanken?
Es ist eine ähnliche Entwicklung, die da stattfinden wird, wie wir sie vom PC kennen. Die PCs sind auch immer schneller geworden, bis uns dann irgendwann mal physikalische Grenzen aufgezeigt wurden. Und die Hersteller wie Intel und AMD dann halt Multicore-Systeme entwickelt haben, weil mehr als 4 Gigahertz sie letztendlich nicht mehr rauskitzeln konnten. Das heißt, heute kannst du den ja schon für... Ich weiß nicht, was kostet so eine aktuelle Quad-Core-CPU, die dann auch noch Hyper-Threading machst, wo du im Grunde genommen fast 8 Kerne zur Verfügung stehen hast. Kannst du heute für 100 Euro an jeder Ecke kaufen mittlerweile. Und eine ähnliche Entwicklung wird bei den Smartphones sein. Du hast zwei große Strömungen auf dem Hardware-Markt. Du hast Intel und Firmen wie AMD, die von der Desktop- und von der Notebook-Ecke kommen, die versuchen, zwar eine großartige Performance anzubieten, aber die ihren Verbrauch senken müssen bei ihren CPUs. Und dann hast du eine Firma wie ARM, die momentan in wirklich einer sensationellen Position sind, die selber nicht großartig bauen müssen, sondern einfach nur Lizenzen verkaufen. Die versuchen ganz einfach mehr Performance in ihre System-on-Chip-Lösungen zu packen. Das heißt, ARM wird über kurz oder lang auch auf dem Desktop-Markt angreifen. NVIDIA hat im Januar das Project Denver zusammen mit ARM angekündigt. Das heißt, wir werden, ich bin mir sicher, innerhalb der nächsten 12 Monate Desktop-PCs sehen, die auf einem NVIDIA-Prozessor beruhen. Und letztendlich werden sie auch in Serversystemen Einzug halten und da versuchen, Intel zu attackieren und AMD zu attackieren. Also das wird ein lustiger Kampf für die alteingesessenen Prozessorhersteller, sich mit diesen Leuten da in den Wettbewerb zu begeben.
Ja, wenn wir uns jetzt anschauen, es gibt ja ziemlich viele Superphones und Tablets auf dem Markt. Was ist so im Moment dein Favorit oder wo gehst du da mehr hin? Mehr so, bleibst du da bei den Netbooks, wenn du sagst, okay, du bist jetzt immer unterwegs, also was hast du zum Beispiel in deinem Rucksack
dabei? Das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen.
Du brauchst nicht die Marke zu sagen. Es geht allein um die Geräte. Und vielleicht sogar um die Software, die drauf ist.
Ich habe ein Sony Vaio mit, ein 13-Inch Sub-Notebook, ganz einfach, weil ich hier auf so einer Messe 1080p-Videos schneiden muss und editieren muss. Und das konnte ich im Netbook zwar machen, nur dann editiere ich ein Video am Tag.
Zum und beim Anschauen auch nicht genau, so schön mit der Größe.
Das ist einfach performance-technisch noch nicht so weit.
Das heißt, man wünscht sich eigentlich schon wieder die klappbaren Displays an den Netbooks, dass man die dann ausklappt.
Ja, ich wünsche mir ein bisschen mehr Performance. Ansonsten, dieses Sub-Notebook, was ich habe, ist auch von den Abmaßen kein großer Unterschied mehr zum Netbook-Formfaktor. Es wiegt auch nur 1,6 Kilogramm. Das kann man schon ganz gut mit durch die Gegend tragen. Ansonsten laufe ich jetzt auf der Messe hier mit so einem 7-Inch-Tablet rum, was auf Android läuft, und mache dann hier ab und zu mal ein paar Live-Podcasts und blocke mal ein paar Sachen runter, dann mache ein paar schnelle Fotos oder nutze es, um zu twittern. Ansonsten Smartphones oder Superphones. Momentan benutze ich ein HTC Desire mit noch einem Folio drauf, also Android 2.2, bin ich auch völlig happy mit. Ich bin nicht unbedingt so derjenige, der andauernd immer die neueste Version haben muss. Never touch the running system, den Satz, den gibt's ja nicht umsonst. Es funktioniert, macht all das, was ich machen möchte damit. Aber ich glaube, dass das nächste Telefon, was ich mir holen werde, wahrscheinlich das neue Galaxy S2 von Samsung sein wird. Obwohl ich wahrscheinlich vom Preis auch erschlagen sein werde, weil die ersten Rumoren schon 700-800 Euro, und das ist schon ein bisschen heftig für so eine Plattform.
Das ist ja immer so, aber dafür hat es ja natürlich auch einiges zu bieten. Gibt es irgendwas, was eigentlich noch nicht irgendwie in ein Tablet oder ein Netbook oder sogar ein Smartphone integriert ist, wo du sagst, das Stückchen Hardware oder das Stückchen Gadget, das braucht man irgendwie noch, hat aber noch keiner irgendwie dran gedacht, das mal wirklich zu verbauen. Vielleicht, weil es nicht geht oder weil die Technik noch nicht so weit ist.
Überhaupt nicht. Ich glaube eher, dass viel, viele Sachen reingepackt werden, die wirklich keine Sau nutzen wird. Also die Leute mit einem 10-Inch-Tablet in den Händen, die durch die Gegend laufen und Videos damit drehen, die möchte ich sehen. Ich meine, mit diesem 7-Inch-Galaxy-Tab kannst du auch telefonieren. Ob man das machen muss und ob das nicht ein bisschen bescheuert aussieht, ist auch eine andere Frage. Das ist dann wieder das Problem, ne? Die Hersteller versuchen, möglichst viele Features reinzupacken, um sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. Nur in der nächsten Generation hat die Konkurrenz das auch. Und irgendwann kommst du einfach an diesen Punkt, wo eine Plattform sich selber nicht mehr weiterentwickeln kann und sondern nur noch über mehr Performance definieren kann. Und das haben wir mit Notebooks. Notebook, dieses Clamshell-Design, hat sich seit 25 Jahren nicht verändert. Ein Desktop-PC sieht eigentlich auch seit 30 Jahren gleich aus. Also irgendwann geht's nicht mehr weiter. Und du hast dann alle Features drin. Jetzt können sie sich dann, ja, LG kann man auf die Idee, eine 3D-Kamera reinzupacken. Okay. Und dann noch ein 3D-Display zu haben, auch okay. Ob man das nutzen möchte, weiß ich nicht. Ich wünsche mir generell, dass die Akku- und Batterieindustrie sich endlich weiterentwickelt. Das Problem ist, dass wir da große Monopole haben, besonders staatlich subventionierte Unternehmen wie LG in Südkorea, die mehr oder weniger da ganz böse Daumen draufhalten auf die Akkuentwicklung und sich sagen, hey, mein Gott, ihr müsst es so oder so von uns kaufen, ob wir die Dinger jetzt 2 Generationen vorantreiben oder nicht. Ein lustiges Beispiel, was das für eine Auswirkung hat, war vor 3 Jahren ist in Südkorea, gab es mal einen großen Brand in einer Fertigungsstätte von LG. Da hatten dann die ganzen Notebook-Hersteller 4 Monate ein Problem, Notebook-Akkus zu haben. Und das hemmt ganz einfach Entwicklung, wie Monopole generell immer Innovationen ausbremsen. Deswegen ist es gut, dass wir auf der Open-Source-Seite mit Android, wie Open-Source Android heutzutage ist, das mag jetzt mal
genau
auf einem anderen Blatt Papier stehen.
Aber ist der richtige Weg, sagen wir
es so. Es ist der richtige Weg. Und meiner Meinung nach wirst du auf lange Sicht mit offen immer gewinnen gegenüber geschlossenen Systemen. Die haben alle mal irgendwann ihren Hype und verkaufen sich auch ganz gut, und die Art und Weise, wie Apple das macht, ist sensationell. Da ziehe ich auch echt immer den Hut vor, mit einem so geringen Marketingbudget so viel rauszuholen, was aber zum großen Teil auch an unseren Medien liegt natürlich. Aber die bauen einfach tolle Produkte, das muss man einfach zugestehen. Ob man Apple mag oder nicht mag, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber es sind tolle Produkte. Sie werden aber keine Chance haben gegen ein offenes Betriebssystem wie Android. Auf diesem Tablet-Markt genauso wenig, wie sie eine Chance hatten auf dem Smartphone-Markt. Sie werden aber immer eine Chance haben und eine weitaus bessere Chance, das nachher noch zu monetarisieren. Das heißt, was Apple mit diesem iTunes Store aufgebaut hat, da wird Google auch, glaube ich, noch einige Jahre dran knabbern, um was Ähnliches aufbauen zu können. Wie sehr die Leute innerhalb von einem Klick schnell was kaufen können. Ich sehe das ja selber, bevor ich das iPad einigermaßen nutzen konnte, habe ich mir für $500 irgendwelche Sachen gekauft. Und dann war das auf einmal doppelt so teuer gewesen, der ganze Mist. Und jetzt liegt es in der Ecke rum. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
Ja, Briefbeschwerer.
Ja, so ungefähr. Es liegt im Badezimmer. Dafür brauche ich keine Zeitung jetzt da mehr. Jetzt könnte eins und eins zusammenzählen.
Also es hat wenigstens einen Sinn, genau.
Nein, dafür nicht. Dafür nicht. Aber ab und zu will man ja so ein paar Medien konsumieren. Vielleicht abschließend, oder nicht abschließend, wir können ja gerne noch ein bisschen reden, ich habe ja noch Zeit.
Ja, klar.
Ich glaube, dass wir, wenn wir uns generell Entwicklung von diesen ganzen Mobile-Märkten ansehen und auch Entwicklung vom Netz und so weiter anschauen und wie dieses App-Phänomen auf uns eingeprasselt ist, weil heute musst du ja für jeden Mist eine App haben, wo ich mir immer denke, die wichtigste App ist einfach dein Browser. Beim Browser kann ich alles machen und Firmen wie Opera sagen das auch nicht erst seit gestern, dass der Browser wieder sehr, sehr wichtig wird. Ich glaube aber auch die Entwicklung bei Google mit Chrome, wenn wir uns anschauen, wie die mit Widgets und mit Apps innerhalb des Browsers arbeiten. Ich glaube, dass auf lange Sicht wir wieder zurückgehen zum Browser. Und dann ist es völlig egal, was für ein Betriebssystem du hast. Dann unterhalten wir uns nicht mehr, ich habe ein Symbian, du hast ein Android und du hast ein iOS, so ein Mist, jetzt können wir gar nicht unsere Apps austauschen. Dann machst du halt deinen Browser auf und dann habe ich dann meine Apps innerhalb des Browsers drin. Und das wird der nächste Schritt sein, vor allen Dingen für Entwickler.
Genau, gerade seit HTML5 ist da ja auch viel möglich.
Ja.
Gerade da wollte ich jetzt auch nochmal diese Plattform-Diskussion, also wir haben da ja jetzt mehrere Ökosysteme, Apple hat da seins geschaffen, haben sie sehr gut gemacht natürlich. Absolut. Und haben eine Menge Geld verdient und verdienen sich ja auch noch lange Zeit viel Geld damit. Ich war heute kurz auf einer Keynote von Gary Kovacs, der CEO von Mozilla.
Mhm.
Und der hat auch in dieselbe Kerbe gehauen. Er hat gesagt, eigentlich, also wir Benutzer sind eigentlich das Web und der Webbrowser ist eigentlich, sollte die Plattform sein oder HTML sollte die Plattform sein.
Ja.
Und damit sollte man dann die Applikation schaffen. Und es gibt halt viele, viele Webentwickler da draußen. Es gibt aber vielleicht nur, keine Ahnung, 40.000 Apple-Entwickler, also 40.000 iOS-Entwickler und vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Android-Entwickler. Aber das Web haben halt viele Leute verstanden und wissen, wie sie dafür entwickeln. Und wenn man das gut macht, funktioniert das halt auch auf jedem Smartphone und Tablet.
Absolut. Ich glaube nochmal, dass das App-Ökosystem nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern auch eine Art von Kontrollverlust für den User.
Genau.
Weil die Apple als auch Android, sobald Google Android-Apps vernünftig vermarkten kann, werden sie eine ähnliche Strategie einschlagen wie Apple. Die wollen dich letztendlich nicht aus dieser App-Welt rauslassen.
Die sind ja auch nur eine Firma und wollen Geld verdienen.
Genau. Mit einer Webseite, die du aufmachst im Browser, können sie kein Geld verdienen. Google vielleicht, weil sie die Werbung dran haben. Und Apple mittlerweile auch, weil ihnen auch mittlerweile Ad-Netzwerke gehören, mobile Ad-Netzwerke. Aber letztendlich limitieren dich Apps und Apps bedeuten immer, dass dahinter eine Plattform ist, die dir genau sagt, welche Apps du nutzen darfst und welche du nicht nutzen darfst. Den Browser werden sie niemals kontrollieren können. Und ich glaube, das ist das allergrößte Problem, was wir mit diesem App-Ökosystem haben. Dass Apple zum Beispiel sagen kann, pass mal auf, liebe Leute, wir kommen jetzt mal auf die lustige Idee, da hat ein Entwickler in der Beschreibung seiner App reingeschrieben, ich bin mit meiner App in die Top 10 vom letzten Android-Entwickler-Wettbewerb gekommen und dann schließen wir jetzt einfach mal aus, weil das böse Wort Android in der Beschreibung drin steht. Dann machen die das ganz einfach. Und hast du als Entwickler, kannst du da auch nichts gegen machen. Oder wenn sie meinen, dass die Bikini-Girls einfach nicht reinpassen, dann machen sie das. Machen dann aber 2 Wochen später eine Playboy-App auf, und machen da ordentlich Geld mit. Also du hast dann immer jemanden, der dazwischen zwischen dir und deinem Produkt steht und der dann sagt, was darf ich konsumieren und was darf ich nicht konsumieren. Das ist in einer Art und Weise nicht nur, ja, wenn ich es radikal ausdrücken oder extrem ausdrücken würde, würde ich sagen, das ist eine Art von Zensurinfrastruktur, die da aufgebaut wird. Und die wird sich über kurz oder lang, wird sich das wieder geben, weil ich glaube, dass das App-Phänomen ist ja immer noch relativ neu. Denk an die Leute, die mit dem Internet aufwachsen, die 12, 13 Jahre alt sind, die ein Leben ohne Internet überhaupt nicht mehr kennen oder eine Zeit ohne Internet gar nicht mehr kennen. Die werden solche Sachen sehr, sehr schnell erkennen. Und es gibt immer noch, ja, es gibt auch ein Leben nach den Apps. Irgendwas muss ja als nächstes kommen.
Hoffen wir mal. Aber was sagst du zu den Leuten? Also ich meine, man richtet sich ja so ein bisschen ein. Das ist irgendwie alles schön einfach. Du hast da eine so eine Stelle, da sind alle, da hast du so dein Softwareverzeichnis. Da lädst du die Sachen dir runter. Du musst dir nicht deinen Kopf machen, um irgendwie, wie bezahle ich das alles? Und überhaupt, wie kommen die Apps dahin? Mhm. Die sind dann plötzlich da und ich habe irgendwie meine 3 Euro dafür bezahlt oder so. Es ist doch alles schön einfach und ich gewöhne mich doch so einfach so dran.
Die Industrie möchte, dass wir so Usability-Lemminge werden. So auf einen Knopf drücken und dann passiert alles. Und frag bitte bloß nicht nach, warum das gerade passiert. Das geht nicht auch überhaupt, mach dir keinen Kopf. Wir machen das schon alles für dich. Ich finde, das ist eine sehr erschreckende Entwicklung. Das wäre genauso, als wenn du jetzt hier in Deutschland in 10 Minuten Führerschein machen kannst und die dich dann in 500 PS Porsche setzen und auf eine Autobahn packen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Das funktioniert schon alles irgendwie. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich User mit ihren Systemen auseinandersetzen und zumindest im gewissen Bereich wissen, was sie da tun. Wenn ich andauernd nur irgendwelche Sachen anklicke, das haben wir ja andauernd und immer wieder, wenn so ein neuer Trojaner durch die Gegend schießt, die klicken es einfach an, weil sie es nicht kennen. Warum passiert uns das denn nicht? Also ich habe so ein Ding noch nie gehabt und es wird wahrscheinlich auch nicht passieren.
Das ist aber genau das Problem, das müsste eigentlich in der Schule angegangen werden.
Richtig, ja.
Also Stichwort Medienkompetenz.
Ja.
Und das hat scheinbar auch in Deutschland noch keiner verstanden, dass man das den Kindern von vornherein hinbringen muss, weil, hallo, wir sind nun mal in der Welt, in der es auch Facebook und Co. und so gibt.
Ja.
Und die Leute müssen halt lernen, irgendwie mit diesen ganzen Sachen umzugehen und sie brauchen halt jemanden, der sie da ein bisschen an die Hand nimmt. Ja, ich lasse halt auch ein Kind nicht einfach auf der Straße spielen, bevor ich ihnen nicht gesagt habe, pass auf, Auto kann gefährlich sein, bitte nur bei Grün rübergehen und so, aber irgendwie...
Ja, es ist ehrlich gesagt ein Unding, dass es kein Schulfach ist.
Ja.
Da muss man sich auch fragen, wie generell, was so die Kultusminister in Deutschland den ganzen Tag machen, worüber sie sich unterhalten. Ja, wir machen ja lieber so eine Rechtschreibreform. Das ist besser, da freuen sich auch die Drucker, dann können sie nochmal 2 Auflagen hinterher drucken, die Industrie wird angeschmissen. Anstatt den Kids einfach mal zu sagen, wie man vernünftig mit Rechnern umgeht, worauf man achten muss, dass man vielleicht nicht auf Facebook unbedingt die Bilder von morgens 5:30 von der letzten Klassenfahrt, wo sie alle ihr erstes Erlebnis mit einer Flasche Apfelkorn hatten, raushaut. Ne? Also das sind alles so Sachen, wo sich leider keiner drum kümmert. Und aber das zeigt ganz generell, Industrie möchte das nicht.
Ja.
Industrie und Menschen, die Kontrolle über Medien und Content haben, möchten ganz eigentlich einen dummen User haben, der nicht nachfragt, der konsumiert, der schön bezahlt jeden Monat und dann ist das gut. So läuft die ganze Nummer. Ansonsten wird auch Werbung gar nicht funktionieren. Weil wenn du jetzt seit 30 Jahren Rügenwalder Teebus andauert, immer im Fernsehen sitzt mit den Reitern da, die verkaufen da trotzdem noch. Und da redet sich ja auch keiner drüber auf, was immer die gleiche Mühle im Hintergrund gezeigt wird. Und der Knabe immer noch nicht beim Friseur war. So läuft es einfach. Wir sollen konsumieren. Und die Art und Weise, wenn wir uns Smartphones und Tablets heute anschauen, wie einfach sie zu bedienen sind, eröffnet natürlich genau diese Käuferschicht auch. Das sind Leute, die wollen sich nicht großartig mit einem PC auseinandersetzen, die wollen nicht großartig wissen, die werden in ihrem Leben niemals eine Textzeile auf einer Shell in ihren Rechner reinhauen. Die wissen gar nicht, dass sowas existiert. Ja, und
aber was sage ich jetzt den Leuten? Also
aus welcher Sicht? Aus der Sicht des Verkäufers in der Industrie?
Ja, oder aus meiner Sicht, also wenn jetzt mich jemand fragt, hey, ich will mir ein Tablet kaufen und ich weiß, okay, der beschäftigt sich jetzt nicht so stark mit Computern, wenn ich dem so ein Android-Tablet hinstelle, dann weiß nicht, dann habe ich noch die Probleme, dass ich ständig Support vielleicht leisten muss.
Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass auch Android mittlerweile so einfach zu bedienen ist.
Okay, aber trotzdem, also dieser Apple Way ist halt so schön einfach, so convenient, wie man Neudeutscher mittlerweile auch sagt.
Genau.
So, man kuschelt sich da so ein bisschen ein, es ist so schön. Aber was sage ich jetzt Leuten? Also wir haben die Diskussion ja hier auch immer wieder, die sich da einfach, wohlfühlen.
Jetzt geht es ja nicht unbedingt darum, dass man den zum Beispiel auch erklären muss, nochmal das Beispiel vom Führerschein machen ranzuholen, dass sie genau wissen, was die Unterschiede zwischen Otto und einem Dieselmotor sind und wenn die Lichtmaschine ausfällt, wie sie die dann auswechseln. Darum geht es ja nicht unbedingt. Aber es gibt ganz einfach gewisse Basics, glaube ich, die man wissen sollte. Dass man vor allen Dingen auch wissen sollte, was passiert im Falle, wenn nichts mehr passiert. Oder wenn was passiert ist, je nachdem, wie man sieht. Ich glaube, dadurch, dass ich gehe mal davon aus, jeder, der heute einen Rechner zu Hause hat, Internet. Also ich kenne keinen mehr ohne PC oder Tablet, der keinen Internetanschluss hat.
Mittlerweile haben ja die Fernseher, mittlerweile hat ja alles Internetanschluss.
Google, Yahoo oder Bing aufmachen, um alle genannt zu haben. Und sich dann in die Supportforen begeben. Ich glaube, das ist auch das Tolle am Netz, dass Leute sich in Communities vernetzen und sich austauschen. Das ist eine Kultur des Teilens und eine Kultur des Austausches, die kostenlos stattfindet im Netz. Und jeder kann sich daran bedienen. Die Frage ist, wollen das die Leute? Ich glaube, nein. Ich glaube, das Gros der Menschen ist faul.
Genau.
Deswegen wurde auch irgendwann mal die Fernbedienung erfunden. Mein Opa hatte noch einen ohne Fernbedienung. Das war immer so fürchterlich, obwohl wir nur 3 Kanäle damals hatten.
Musste einer aufstehen und hinklicken, ja.
Das nennt man heute Workout. du wirst immer Leute haben, denen ist das sowas von egal. Das soll einfach nur funktionieren. Und dann wirst du immer Leute haben, die sich tiefer in eine Materie einarbeiten. Aber ich glaube, dass wir mit diesen Systemen, die wir über Smartphones, diese App-Welten, die sich da aufmachen und die Art und Weise, wie Medien und Content kontrolliert werden kann, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass sich jeder darüber informiert und dass jeder weiß, wie diese ganze Sache läuft und dass man immer auch mal nach rechts und nach links guckt und immer noch die eine oder andere, ich hole mir mal noch eine zweite Meinung ein, heißt es ja so schön. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, dann können wir nur hoffen, dass diese App-Welten sich nicht so stark durchsetzen, dass wir da tatsächlich wieder irgendjemanden haben, der halt die Überaufsicht über uns alle hat. Und dass sich, ja, eigentlich dieser Gedanke vom Web, also es ist alles offen, alle Informationen sind zugänglich und jeder kann, in Anführungsstrichen jeder natürlich, kann einfach eine Webseite aufbauen, seine Inhalte da reinstellen. Und die kann ich dann halt auch mit einem Smartphone erreichen. Und das muss natürlich nicht nur Information sein, das können auch Spiele sein, die schön grafisch aufbearbeitet sind. Oder
absolut richtig. Das Web ist fundamentalstes Open Source.
Genau.
Ja, die meisten Server rennen auf dem Apache. Wir nutzen Firefox-Browser, um auf WikiLeaks zu surfen. Also mehr Open Source geht eigentlich gar nicht mehr. Und unterhalten uns dann irgendwie noch und unser Blog läuft auf einer WordPress-Software. Und dann sieht man ganz einfach mal, wenn man darüber nachdenkt, wo diese ganze Entwicklung vor 20 Jahren stand und wo wir heute sind, dann siehst du genau, dass offene Systeme letztendlich immer auf lange Sicht gewinnen werden. Da bin ich fest von überzeugt. Es wird immer Nischen geben, wo Open Source keine Chance hat. Es wird immer Nischen geben, wo es nicht funktioniert. Beste Beispiel gerade, ich glaube, im Bundestag, die migrieren jetzt wieder zurück auf Windows, weil das angeblich mit Linux nicht auf der Kette bekommen haben. Da frage ich mich, was die da für Dokumentverwaltung haben, wenn sie jetzt wieder auf proprietäre Formate setzen.
Ich glaube, das hat andere Gründe.
Ich glaube auch.
Das ist eher, wer isst mal mit wem Mittag und
selbstverständlich.
Entscheidet da, okay, wir machen jetzt mal wieder...
Oder weil das neueste Call of Duty nicht auf der Linux-Kiste läuft oder so. Also ich frage mich, was die dann machen. Weil letztendlich brauchen die eine Office-Suite, brauchen einen Browser und dann sollen sie damit glücklich werden. Die haben ja natürlich auch proprietäre Software haben, die dafür entwickelt wurde.
Ja. Und außerdem sagen ja, die haben ja vorher eine Studie gehabt, die ja klar belegt, man kann das machen oder man macht Dual Boot, aber...
Genau, auch das... Aber ich glaube, das ist das größte Problem. Sobald du Dual Boot anwirfst, dann kommen wir ganz schnell wieder in diesen Verhaltensmustern an, wo wir denken, ach, guck mal, das Windows, das kennen wir, das haben wir auch zu Hause. Und das ist dann immer sehr, sehr schwierig, wenn du so einen kompletten Systemwechsel machen willst.
Dann wollte ich noch, genau, weil wir gerade beim Web waren und du lauter Projekte oder Software genannt hast, da ist es ja auch ganz wichtig, dass das alles von der Community betrieben wird. Das ist nicht eine einzelne Firma, die halt irgendwie Geld verdienen muss, die irgendwie ihren Wert ständig steigern muss und ihren Aktionären sagen muss, hey, wir haben das geschafft, wir haben hier so und so viel Milliarden Euro eingenommen und das, indem wir unsere Consumer verarscht haben.
Wie kann sowas eigentlich funktionieren, fragt man sich da. Warum setzen sich Leute nächtelang hin, coden was umsonst, packen es auch noch komplett mit Quellcode ins Netz.
Alles Verrückte.
Ist doch, weiß ich nicht, also die Mutter Theresas dieser Welt. Ich glaube, das Hauptargument für Open Source ist ganz einfach, du gibst ein bisschen und du bekommst so viel zurück. Du partizipierst jeden Tag daran und wir nutzen all diese Plattformen. Wir nutzen Sachen wie WordPress oder wir nutzen Sachen wie Typo 3, ne, oder halt WikiLeaks. Wir nutzen Firefox. Ich weiß nicht, wie viele Chrome-Browser-Varianten es mittlerweile schon gibt.
Genug auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie viele Linux-Varianten es gibt. Die sind definitiv nicht zählbar. Aber das zeigt ganz einfach, was für eine Power die Open-Source-Community hat. Und wie toll man sich dort austauschen kann und wie viel man davon zurückgeht. Ich glaube, wenn du siehst, wie selbstverständlich das heutzutage geworden ist, dass wir so Crowdsourcing-Plattformen wie WikiLeaks nutzen und wie schwer es dann noch ist, für WikiLeaks zum Beispiel Spendengelder zu bekommen. Na, die haben ja immer alle Nase lang mal so einen Aufruf, wir brauchen jetzt irgendwie 6 Millionen, bitte spendet uns doch. Und ich möchte nicht wissen, wie viele...
Du meinst Wikipedia dann,
oder? Habe ich WikiLeaks gesagt?
Ja, immer mach Jesus.
Ja. Aber die auch.
Die brauchen bestimmt auch Geld.
Ist ja auch Open Source. Ja. Naja, zumindest zum gewissen Teil Open Source, was leider auch ein bisschen kontrolliert wird und was ich auch nicht mehr so toll finde. Wikipedia meinte ich natürlich. Es ist so selbstverständlich für uns geworden. Ich glaube, manchmal sollte sich jeder mal hinsetzen und sagen, pass mal auf, ich drücke jetzt hier mal auf so einen PayPal-Button und spende dem mal 10 Euro. Das tut mir nicht weh, wenn ich die nächsten 10 Jahre die Nummer noch nutze. Und das ist auch irgendwie so eine Sache, wo man dieser Entwicklergemeinschaft ein bisschen was zurückgeben kann. Man gibt denen alle eigentlich schon was zurück, indem man das alleine nutzt.
Ja.
Und indem man sagen kann, guck mal hier, das ist unser Marktanteil. Guckt euch das an. Beste Beispiel dafür ist Firefox. Der Marktanteil in Deutschland ist sensationell.
60%.
Chrome holt tierisch auf. Wird in meinen Augen ganz nah an Internet Explorer im nächsten Jahr dran sein. Und ich glaube, das sind alleine schon Erfolgsstorys, die zeigen, was geht.
Ich wollte nur mal ganz kurz was einwerfen. Ich finde diesen Vergleich vorhin mit dem Auto, dass man ja möchte, dass das Auto einfach fährt und dass man keine Sorgen mehr haben möchte. Das ist ein bisschen zu schwarz-weiß, glaube ich. Es ist ein bisschen zu schwarz-weiß, weil ich sehe das auch so. Das Auto muss fahren, das muss funktionieren, das ist alles super. Wenn das Auto kaputt ist, weil der Keilriemen gerissen ist und der Motor platt ist, dann muss ich in die Werkstatt.
Richtig.
Aber wenn jetzt vorne links die Glühbirne kaputt ist, dann möchte ich das bitte selber machen können. Und dafür muss ich nicht in die Werkstatt kommen. Und ich glaube, das ist genau dieser graue Bereich, der beim Benutzer den Unterschied macht. Und das funktioniert halt nicht. Je mehr ich den Benutzer einschränke, umso weniger funktioniert es. Und genau damit ist die Automobilindustrie auf den Arsch gefallen. Und zwar so ungefähr vor 10 Jahren, wenn man so ein Auto kauft, so 98 gebaut, dann kann man tatsächlich das Pech haben, dass man die Glühbirne nicht alleine wechseln muss. Dann muss man dafür in die Werkstatt fahren. Und so ein Werkstattmechaniker, der kostet Geld. Und ich denke mal, dass genau das Problem proprietärer Software ist. Es geht gar nicht in die Tiefe, sondern irgendwann ist das Problem des Einschränkens so groß, dass der Benutzer einfach ja, genervt ist und dann sagt, nee, so nicht. Ich möchte gar nicht die Tiefe, aber das, was ich möchte, ich will nicht ins tiefe Wasser, wo die Haie sind, aber ins flache Wasser, da will ich plätschen können, weil da kann ich selber entscheiden, ob das Wasser kalt oder warm ist. Das denke ich mal, dass da der Weg hingeht. Bin ich völlig deiner Meinung.
Ja.
Ja, schönes Abschlusswort eigentlich. Kann man nur noch zum Abschluss fragen, wie so deine Pläne jetzt für die nächste Zeit aussehen? Ich meine, du hast ja öfters mal schon auch drüber erzählt. Aber was ist jetzt in nächster Zeit bei dir so angesagt?
Ich fliege am Mittwoch nach Texas für eine Woche zur South by Southwest. Ist auch eine große Webentwicklerkonferenz. Daneben ist halt auch ein Filmfestival und ein Musikfestival. Viel Party, viel lustige Startups, viel lustig Web. So Sachen wie Twitter und Facebook sind auf South by Southwest groß geworden. Und danach fliege ich nach Berlin zur DroidCon. Halte da die Eröffnungs-Keynote, worauf ich mich sehr freue. Und rede ein bisschen über Smartphones und Superphones und Tablets. Und dann fliege ich Ende März wieder nach Hause, nach Taipei, nachdem ich dann ungefähr 6 Wochen unterwegs war.
Ja, da hast du aber viel zu tun. Das ist ja ungefähr genauso bei uns. Ja, da bedanke ich mich für den Talk. Und kannst ja gar nicht mehr Interview nennen, sondern ein schöner, interessanter Talk. Das war's.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B-Linux,
Tarent und
Fairtrade Software.